Radio 1.
Die Idee dieses schönen Wohnzimmers, das wir jetzt schon zum zweiten Mal machen, also letztes Jahr haben wir das auch schon gemacht, ist immer zwei Leute einladen, die auf irgendeine Weise miteinander verbunden waren, sind oder sein werden. Also Montag waren Christian Friedel und Robert Gwisdek hier. Der eine hat vor der Filmkamera des anderen gestanden. Am Dienstag waren die Musiker Francesco Wilking und Moritz Kremmer da, zusammen bekannt als die höchste Eisenbahn. Und am Donnerstag Luise Wolfram und Timo Ischig, auch Schauspieler, gemeinsamer Abend mit Liebesbriefe. Das verbindet sie, damit waren sie unterwegs oder sind sie unterwegs. Und gestern schließlich Vidina Popov und Marc Waschke. Die hatten noch nichts miteinander zu tun. Das heißt, irgendwie schon, weil Vidina sagt, wir haben uns bei einer Party kennengelernt und Marc konnte sich nicht mehr dran erinnern. Das war ein sehr, sehr lustiger Abend, in dem auch Alkohol im Spiel war. Also gestern Abend, meine ich. Damals wahrscheinlich auch. Und heute ist es so, dass wir zwei Schauspieler eingeladen haben, die im kommenden Jahr, also 2025, etwas miteinander zu tun haben werden. Und zwar im Berliner Ensemble. Es sind Matthias Brandt und Paul Herwig, beide da. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, das ist unser kleines Wohnzimmer. Matthias kennt es schon. Warst du schon mal hier, Paul? Da ist dein Mikrofon. Setzt euch.
Nee, war tatsächlich noch nie hier.
Okay, und? Gefällt's dir? Möchtest du einziehen?
Richtig schön, ja. Und
oder?
Die Musik war toll eben.
Ja, ne? Ja. Wie gesagt, King Josephine schon zum zweiten Mal. Matthias, du warst ja schon des Öfteren hier. Schön, dass du auch wieder da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Kanntet ihr euch oder kennt ihr euch schon vorher aus anderen Zusammenhängen eigentlich? Oder?
Persönlich?
Ja.
Ganz flüchtig?
Ja.
Und dass wir uns wirklich kennenlernen, steht uns ehrlich gesagt noch bevor.
Ehrlich gesagt, da schwingt etwas mit, wo man sagen könnte...
Eine Befürchtung?
Ja, genau. Ich weiß nicht so richtig, was mich erwartet. Mal sehen.
Nee, so ist es nicht gemeint. Aber wir haben jetzt eine gemeinsame Arbeit vor uns, genau. In der wir sehr aufeinander angewiesen sein werden. Und wir werden uns mit Sicherheit, sage ich jetzt mal, im April des nächsten Jahres noch wesentlich besser kennen, als wir es heute tun.
Genau. Wir machen jetzt mal so einen kleinen Cliffhanger und verraten mal noch nicht, was es ist, weil das werden wir nachher... Wir haben ja eine Stunde Zeit, um darüber zu sprechen.
Paul. Auf jeden Fall denke ich, dann kennen wir uns wahrscheinlich ziemlich gut.
Vielleicht besser... Ja.
Besser als so manche Freunde, die man so hat. Ja.
Das ist interessant. Also über diese Zusammenarbeit von Schauspielern, Schauspielenden kann man ja dann auch noch mal sprechen. Jetzt würde ich gerne mal mit euch erstmal so ein bisschen Weihnachten besprechen. Du bist ein Jahresendmuffel, Mann. Matthias, das weiß ich. Schließt das Weihnachten mit ein?
Nee, Weihnachten finde ich okay.
Ja.
Aber ich lege jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Wert drauf. Also ich zelebriere das jetzt nicht so. Dieses Jahr zum Beispiel habe ich festgestellt, bin ich aus idiotischen Gründen eigentlich überrascht, dass gerade das Jahr, ich habe heute Morgen gedacht, huch, es ist ja Weihnachten nächste Woche.
Wirklich?
Ja. Aber ja, das ist natürlich beschämend in gewisser Weise, aber was soll ich machen?
Ich finde das gut.
So ist aber ein leichter Hinweis darauf, dass es jetzt nicht, sagen wir mal, das wichtigste Ereignis des Jahres ist für mich.
Aha, okay. Wir können ja vielleicht noch darüber sprechen, was so die wichtigsten Ereignisse des Jahres sind, so grundsätzlich oder auch ganz speziell. Wie ist es bei dir, Paul? Du hast ja auch kleinere Kinder, glaube ich, ne? Oder?
Ja, auch nicht mehr so klein.
Ach so,
9 und 13.
Naja, okay, aber den kann man nichts mehr vom Weihnachtsmann erzählen, aber...
Nee, das stimmt.
Aber die erwarten schon noch so richtig Weihnachten, oder? So.
Die freuen sich tierisch drauf und wollen die ganze Packung haben, von Adventskalender bis Nikolaus bis Weihnachten.
Aber, okay, und die liefert ihr aber auch, diese ganze Packung?
Volle Kanne, ich liebe das.
Ja?
Ich finde das großartig.
das war irgendwie lustig vorgestern, ich habe es gestern auch schon erzählt, aber ich fand das so lustig. Luise Wolfram, Schauspielkollegin, die hat erzählt, die freut sich immer total auf Weihnachten und die fängt im November schon an, irgendwie alles so schön zu machen. Und dann hat sie, also sie war jetzt vorgestern so in dem Moment, jetzt reicht's eigentlich, jetzt ist sie eigentlich durch mit dem Thema. Das fand ich auch ganz schön. Ja. Seid ihr, also das haben wir auch gerade mit Joey besprochen, seid ihr schon so auch im Feierferienmodus oder noch so im Arbeitsmodus? Ist jetzt schon alles erledigt, was noch zu erledigen ist?
Bei mir nicht, ich bin noch im Arbeitsmodus, Aber ja, also dann, das ist ja, man wird ja dann nächste Woche wird man ja gewissermaßen zwangsruhig gestellt. Und insofern, das muss man ja nicht selber entscheiden, ja, sondern das wird ja für einen erledigt.
Ja. Ja. Was machst du noch? Also was ist noch in Arbeit?
Ich habe jetzt relativ viel so vorbereitende Arbeiten noch zu machen. Ich habe noch eine Lesung am Sonntag in Kiel. Da muss man ja auch erstmal hin und wieder zurück und so. Ja, ja, und das war es dann aber. Also das war dann die Arbeit für dieses Jahr. Jahr. Genau. Paul muss bestimmt spielen zwischen den Jahren.
Ja.
Du musst spielen?
Ja, ich in der Tat habe ich auch.
Oder darf. Du darfst spielen zwischen den Jahren.
Ja,
dann
so richtig viel.
Formulieren.
Ja.
Und das, richtig viel, das heißt mehrere Inszenierungen am BE?
Ja, auch der ganze Dezember war eigentlich eher relativ unruhig. Einerseits war ich noch in Proben, hatte aber auch, war eine Woche in London, weil ich da auf Gastspiel war mit einem Stück. Und hatte jetzt am Mittwoch eine Premiere und habe jetzt Sonntag noch eine Vorstellung. Und zwischen Weihnachten und Silvester auch, glaube ich, spielen wir zweimal 1984 von Orwell und Gittersee, eine Dramatisierung eines Romans von Charlotte Gneuss. Und am 31., oh Gott, merke ich gerade, spiele ich auch. Und am 1.
Ach,
auch,
wirklich?
Am 1. Januar auch. Also eigentlich,
gut, dass wir da sind, um dich daran zu erinnern.
Ja, richtig, ja, danke, vielen Dank. Ja. Zu spät kommen
wir. Deswegen sind wir der Einladung gefolgt.
Ach so, okay, richtig. Gut, da gehe ich mal lieber hin, wer weiß, was ich sonst vergesse. Sehr gut. Wir haben, ich habe euch gebeten, Musik mitzubringen, also jeweils zwei Songs, die euch irgendwie in diesem Jahr begleitet haben oder euch etwas bedeuten. Wir fangen mal an mit David Bowie. Sound and Vision hast du dir gewünscht, Matthias? Warum hast du diesen Song ganz oft gehört? Oder ist der jetzt so gerade, oder ist das so ein All-Time-Favorite? Oder?
Ich hoffe, ihr habt die richtige Fassung.
Oh Gott. 2013 hast du gesagt.
Genau. Ja,
ich hoffe, das ist die.
Also, ja, dann ist doch alles nicht gut.
Okay, wenn ihr jetzt gleich Türen also, schmeißen geht.
Ja, gut, dann muss Paul das halt alleine fertig machen. Ja. Nein, das ist also Bowie ist immer sehr wichtig gewesen für mich und ich glaube, dass das kurz vor seinem Tod rauskam, sogar diese Version, die wir gleich hören werden, und die hat mich seltsam nochmal angerührt nach so langer Zeit. Das ist ja ein sehr alter Song, der ist ja, glaube ich, nahezu 50 Jahre alt jetzt. Ich habe das manchmal ganz gern, wenn das einem so nach so langer Zeit wieder anfliegt und in einer vollkommen anderen Lebensphase trifft. Aber bei so großen Künstlern und großen Kunstwerken, das ist ja lustigerweise so, dass die immer passen. Ja. Egal, wo und wann sie einen erwischen.
Das stimmt. Wir hören das jetzt. Wir lassen mal das Mikrofon offen und du sagst, ist es oder sie ist es nicht.
Na, toi, toi, toi. Nee, falsch.
Scheiße, ist die falsche. Sollen wir die trotzdem spielen?
Ja, klar.
Okay.
Ist doch ein guter Song.
So, Tante Moderator hat sich blamiert. Sie hat die falsche Fassung rausgesucht. Es ist das Original, die Remasterte von 2017, aber die Originalfassung aus den 70er Jahren. Das tut mir sehr, sehr leid, Matthias. Es tut mir sehr leid.
Ich kann schlimmere Fehler machen, finde ich.
Ja, mach's nicht klein. Also es ist schon irgendwie, ich meine, die Herausforderungen sind nicht so groß. Also einfach mal zu gucken, 2013, das kriegt man schon hin. Naja, okay, wir hören die aber später nochmal. Und weil die Geschichte dazu, also inwiefern das auch berührend und bewegend ist, dann braucht man den Song auch dazu. Du verzichtest dafür auf einen anderen. Ich hoffe, wir machen den gleichen Fehler nicht bei dir, Paul. Aber wobei, da gibt es, glaube ich, nicht so viel falsch zu machen. Da kommen wir gleich dazu. Wenn wir jetzt auf das Jahr zurückblicken, du hattest am Mittwoch die 70. Vorstellung von Gantenbein. Mein Name sei Gantenbein, Max Frisch. Wie war das? Hat dich da irgendwie ein Gefühl durchspült? Sagt es jetzt 70 und so?
Nee, ich finde das erstmal erstaunlich.
Ja.
Weil das ist ja schon. Also erstaunlich, dass da Menschen drin sitzen nach wie vor. Und naja, ganz ehrlich, da rechnet man ja nicht unbedingt. Das ist ja auch sozusagen kein ganz unkomplizierter Text.
Ja.
Und ich habe das, als ich das angegangen bin, nicht unbedingt vermutet, dass das so lange gehen wird. Insofern war das freudig. Also, aber es ist ja trotzdem irgendwie eine abstrakte Zahl.
Ja, ja, stimmt. Also es war ganz interessant. Wir haben am, wann waren die beiden da? Am Montag, Christian Friedl und Robert Gwisdek. Und Christian Friedl hat über 100 Mal, also jetzt irgendwie über 150 Mal schon Hamlet gespielt. Und da gab es dann die Ansage oder die Aussage, sagte, okay, die Schlimmsten sind zwischen 100 und 200 und danach wird's cool. Hast du, Paul, eine Rolle schon so oft gespielt, dass du irgendwie dieses Gefühl, also die Mühen der Ebenen zwischen der 150. und 100. und 200. durchschritten bist, um dann wieder dieses High, dieses Schauspieler-High bei einer Rolle zu haben?
Ich glaube tatsächlich, ich bin immer erstaunt, wie viele Vorstellungen ich insgesamt schon gespielt habe und wie viele Stücke. Aber so ein Stück, so viel habe ich noch nie gemacht. Ich glaube, das Höchste, was ich je gemacht habe, war ein Abend von Franz Wittenbrink an den Münchner Kammerspielen, übrigens auch mit Christian Friedl, so, als der ganz junger Schauspieler war. Das war Männer an den Münchner Kammerspielen, haben wir, glaube ich, 80 Mal gespielt. Also da gab es aber auch schon einige Mühen der Ebenen und aber ansonsten, nein, zwischen 100 und 200, das steht mir noch bevor.
Ja, wie ist denn das, wenn man so eine Rolle, so eine Figur so lange spielt? Also ist man dann, man muss ja immer bei der Sache bleiben, aber gerade bei Gantenbein ist es ja so, du bist ja da verschieden auf der Bühne, ne? Also ne? Ich stelle mir vor, dass man eine Version seiner selbst an dem Abend interessanter findet als die andere? Also der Figur.
Ja, wobei, also da, genau.
Ja,
also könnte man ja sagen, genau. Das ist ja grundsätzlich so, dass man mitunter an sich selber interessantere und weniger interessante Versionen entdeckt. Und aber trotzdem mit allen zurechtkommen muss. Aber also das ist natürlich immer, klar ist das immer anders. Und es interessieren einen als Spieler auch immer andere Dinge. Ich versuche eigentlich immer in so einen Abend reinzugehen, möglichst neutral, also ohne mir da allzu viel vorzunehmen. Es ist ja auch sozusagen ausreichend vorbereitet worden. Und sagen wir mal so, am besten ist das eigentlich immer, wenn man mit so einer Haltung da reingeht, ich bin mal neugierig, was der Text mit mir veranstaltet heute.
Ah ja,
so ist eigentlich der Zustand. Und den mag ich sehr gern.
Ja. Paul, du hattest... Ja, genau.
Kann ich dir noch beipflichten? Es geht mir auch so, dass man ja auch über die Jahre sich bestimmte Dinge verändern. Und ich habe auch erlebt, dass sich teilweise Kontexte sozusagen sozial oder politisch so verändern, dass man Stücke plötzlich völlig anders wahrnimmt oder denkt, es geht gar nicht mehr. Oder man denkt, es gewinnt eine völlig andere Bedeutungsebene, die tierisch interessant ist. Also ist tatsächlich sehr interessant, wenn man was über Jahre spielt. Weil auch der Blick des Publikums sich auch verändert. Und auch das spürt man.
Und wenn eine Figur so angelegt ist, wie man sie eigentlich nicht erwartet, wenn man eine Geschichte, also wenn man einen Plot liest. Ich ziele jetzt auf deinen Stasi-Offizier in Gittersee. Das ist eine Theateradaption des Romans von Charlotte Genoys. Da spielst du einen Stasi-Offizier, der auch im Roman jemand ist, der ambivalent ist. Also es geht um die Verführung oder die Rekrutierung von Kindern und Jugendlichen für die Stasi. Das ist der Job deiner Figur. Und er ist aber auf der anderen Seite so ein Verführer im charmanten Sinne. Also man denkt, okay, alle Überzeichnungen von Stasi-Offizieren und Persönlichkeiten gehen meistens in eine völlig andere Richtung. Ne? Also sie sind so irgendwie stigmatisiert und stereotyp. Ich meine, das ist ein scheiß Beruf. Mhm. Ne? Also so, wer ihn ausgeübt hat, wird widersprechen mitunter. Aber so eine Figur in so einer Ambivalenz zu spielen, also wie bist du, jetzt müssen Sie sich das ganze Stück erklären, aber diese Figur für dich, also dir so zu erobern, diesen Stasi-Typen?
Ich finde auch immer relativ schwer, wenn man sozusagen jemanden spielt, von dem man ja selber so ein ganz bestimmtes Bild hat, wie es sein müsste und das vor allen Dingen auch moralisch wertet. Ich komm da nicht umhin, das erstmal gleich moralisch aus meiner Perspektive zu werten. Negativ zu werten. Jetzt hatten wir aber in der Romanvorlage eine Figur, die einfach tatsächlich wie der verlässlichste Punkt für die Hauptfigur zu sein scheint.
Ja, fast eine
Es geht um junges Mädchen, die sozusagen ihre Pubertät in einem Vorort von Dresden in den 70er Jahren erlebt. Und alles bricht ihr weg. Ihre Mutter verlässt sie, ihr Freund begeht Republikflucht. Also der Boden wird unter ihren Füßen mehrmals weggezogen. Und der einzige Mensch, der wirklich verlässlich an ihrer Seite ist, ist dieser Stasi-Offizier. Und das ist natürlich erstmal der versucht dann, das auch so wahrhaftig und positiv wie möglich zu machen und auch wirklich da zugewandt und empathisch zu ihr zu sein. Und dann haben wir uns natürlich mit Stasi-Sachen beschäftigt und hatten auch einen Zeitzeugen da, der selber als Jugendlicher rekrutiert wurde, als inoffizieller Mitarbeiter. Und der hat eben genau das erzählt, dass ihm das so widerfahren ist. Und ich habe dann auch viele Unterlagen gelesen darüber, wie wurden denn Jugendliche geworben. Mhm. Und da gibt es richtig sozusagen wissenschaftliche Abhandlungen darüber, die schon in den 50er, 60er Jahren erstellt worden sind, von der Uni auch, von der Stasi-Uni in Potsdam, wie man das macht, wie man das Vertrauen gewinnt, dass man offen sein muss für die Probleme der Jugendlichen und ihnen wirklich das Gefühl geben muss, dass sie wirklich gehört werden und dass man richtig für sie da ist. Also das ist schon die Systematik dahinter, ist zutiefst erschreckend.
Perfide, ja.
Aber gleichzeitig hat dieser Zeitzeuge auch erzählt, dass natürlich es eine Mischform gibt aus Sympathie. Es ist natürlich, es schwingen immer andere Dinge mit. Es ist ja nie nur ein Job, sondern es ist ja immer auch eine Begegnung.
Und es ist eine Persönlichkeit, die auch ambivalent ist. Also er mag klassische Musik zum Beispiel. Ne?
Ja.
Er bietet ihr eine Zigarette an. Er ist irgendwie so der Kumpel- und Vatertyp und er versucht irgendwie mit ihr auf Augenhöhe zu sein, trotzdem väterlich zu sein. Und das
hört
ist
auch
das
Jazz.
Perfide, hört auch Jazz, genau.
Bietet Zigaretten an einer 15-Jährigen, 16-Jährigen.
Genau. Naja, also das ist eine interessante Figur, also die eben nicht stereotyp erzählt wird. Jetzt haben wir über zwei Figuren erzählt oder gesprochen, die ihr beide spielt. Du, Matthias, bist ja eigentlich zurückgekehrt auf die Bühne. Du hast eigentlich lange überhaupt gar nicht mehr auf der Bühne gestanden, hast hauptsächlich Filme gemacht und du, Paul, hast die Bühne nie verlassen, obwohl du auch viel gefilmt hast. Wie war das für dich, Matthias? Also wir haben ja damals schon drüber gesprochen. Hast du dann auch wieder mit Gantenbein im BE auch wieder Blut geleckt und gesagt, okay, ich habe Lust auch weiterzumachen, also diese Bühne wieder für mich zu...
Es macht den Anschein.
Ja. Sieht so aus.
Also sonst würde ich ja nicht nochmal jetzt wieder was Neues machen. Aber das ist vollkommen richtig. Das fand sehr lange nicht statt in meinem Leben und auch aus Gründen, weil ich unzufrieden war am Theater und dann kommen immer so ein paar Sachen zusammen. Dann gab es auch woanders für mich eigentlich bessere Arbeitsmöglichkeiten und ich arbeite sehr gerne mit der Kamera. Mhm. Das ist auch nach wie vor so meine Haupttätigkeit, aber ich merke jetzt, dass, also manchmal, wie soll ich es beschreiben, manchmal merkt man erst, dass Dinge einem gefehlt haben, wenn man sie wieder tut.
Mhm. Dieses Gefühl kennst du nicht, weil du die Bühne nie verlassen hast, Paul, ne? Also hast du mal überlegt, ich habe eigentlich genug zu tun, auch mit Film und Fernsehen, ich müsste jetzt gar nicht mehr irgendwie im festen Engagement irgendwo sein?
Es war eigentlich fast so ein bisschen andersrum. Als ich die Schauspielschule hinter mir gelassen habe, da hatte ich davor schon einiges gedreht und habe es eigentlich geliebt zu drehen, habe die Arbeit mit der Kamera auch irre gemocht und vor allem geschätzt, dass ich da das Gefühl hatte, junge Menschen erzählen von sich und ihrem Leben. Und ich habe dann gedacht, warum soll ich jetzt nach der Schauspielschule irgendwo an die Landesbühne Schleswig oder nach weiß ich nicht wo, um da Käthchen von Heilbronn zu spielen. Habe gedacht, das hat ja mit meinem Leben gar nichts zu tun. Und bin dann mehr oder weniger so zufällig da reingerutscht, das dann doch zu machen. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Ich hatte dann einen Vorsprecher am Residenztheater, habe gedacht, gut, das probiere ich mal aus, wurde dann genommen und blieb dann da irgendwie kleben. Das war gar nicht mein Plan. Und dann habe ich es irgendwie teilweise durchlitten und dann besonders bei Baumbauer an den Münchner Kammerspielen angefangen, richtig doll zu lieben. Und seitdem liebe ich es. Mhm. Richtig doll, ja.
Das Stichwort kleben ist ein gutes Stichwort, weil wir in der nächsten Stunde, diese halbe Stunde schon fast rum, wird geklebt. Da spielen wir das berühmte Spiel, das wir schon die ganze Woche über gespielt haben. Ich freue mich so. Das Zettel am Kopf-Spiel.
Mm.
Kennst du das Spiel, Matthias? Weißt du, was wir da machen?
Also
dieses Was-bin-ich-Spiel. Also ihr kriegt jeweils einen Zettel.
Also man kriegt einen Zettel, wo draufsteht, wer man ist, und man selber kann den aber nicht sehen. Ja,
ja, genau.
Zum Beispiel, also...
Da steht nicht Matthias Brandt drauf. Da steht auch nicht Gantenbein drauf. Okay. Also so leicht wird es nicht. Hm. Und vielleicht stehen auch gar keine Wörter drauf, sondern es sind vielleicht auch Begriffe, die...
Darf ich darauf hinweisen, dass ich mich in der Scheibe...
Ja, ja, wir machen das schon. Du bist so ehrlich, genau. Wir werden das gleich ein bisschen abdecken, dann wirst du es nicht sehen. Und würdest du dich auch auf dieses Spiel einlassen, Paul?
Ich liebe dieses Spiel, es ist mein Lieblingsspiel. Ich spiele es immer mit meinen Kindern.
Wirklich? Ach, das ist schön.
Spielst du viele Spiele?
Ja, doch, gerne? Ja. Ich spiele jetzt vor allen Dingen, um die Kinder von Tablets und sowas wegzukriegen, sage ich immer, wir machen Gesellschaftsspiele.
Spielst du gerne?
Ja, nee, aber...
Sehr gut.
Ja, nee, jetzt gar nicht. Ich lehne es nicht grundsätzlich ab, aber ich glaube, wenn es sowas wie Spiellegasthenie geben würde,
ja,
dann würde das auf mich zutreffen. Ich verstehe Spiele nicht. Das ist eher das, das
okay.
Also das habe ich jetzt, glaube ich, verstanden.
Genau, das ist so wie das gute Robert Lemke-Spiel, gehe ich recht in der Annahme. Ne?
Aber sagen wir mal so Brettspiele oder so, das ist vollkommen, kann man sich sparen mit mir.
Okay, haben wir nicht vor...
Also Halma.
Nein, weil ich verstehe es nicht.
Es funktioniert im Radio auch, glaube ich, nicht so gut mit Brettspielen.
Ja,
aber dieses Zettel am Kopf funktioniert super. Das werden Sie gleich sehen und hören. Ja?
Okay. Toi, toi, toi.
Ja, wir hören aber jetzt Musik von Nina Simone. Und da die hast du dir gewünscht, Paul. Und du hattest auch was Schönes dazu erzählt, vielleicht also mir geschrieben, als ich dich gefragt habe.
Ja, Nina Simone ist komischerweise eine Musik, ich glaube wahrscheinlich das, was ich am allermeisten höre, ist eine Person, die mich unglaublich rührt, immer durchgehend. Da kommen, glaube ich, verschiedene Sachen zusammen. Und sie ist ja als... ist klassisch ausgebildet gewesen am Klavier und hat klassische Musik geliebt. Sie hat Johann Sebastian Bach geliebt und hat wirklich versucht, auf eine Hochschule zu kommen, um das zu lernen. Und ist halt als ganz junges Mädchen, ich glaube 16 oder 17, war sie abgelehnt worden, einfach weil sie eine Schwarze ist. Mhm. Und hat ja ihr Leben lang wirklich gekämpft, aktiv gekämpft und wurde auch sehr sozusagen gehasst dafür und hat da wirklich... einiges durchlitten in ihrem Leben und ich finde sie einfach eine großartige Person und finde, da ist so viel Tiefe in ihrer Musik. Und in diesem Lied spielt sie ein Klaviersolo und man hört da eben in diesem Solo, wie sie spielt, dass sie Johann Sebastian Bach liebt. Es ist wie eine Improvisation über ein Thema von Bach.
Und die hören wir jetzt. Love Me or Leave Me, Nina Simone.
Me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time.
Vor Weihnachten machen wir das schöne Wohnzimmer die ganze Woche schon und heute sind zu Gast Matthias Brandt und Paul Herwig. Beide spielen Theater und beide machen Filme. Wir haben so ein bisschen über eure Arbeit gesprochen. Man kann natürlich das abendfüllend machen, weil ihr so viele interessante und spannende Sachen gemacht habt schon. Aber wir gucken so eher jetzt in das letzte Jahr zurück. Seid ihr eigentlich Leute, die... so nach so, wenn so ein Jahr vorbei ist, so Bilanz ziehen? Also sagen, ah, okay, so, hier ist mein Kalender, den gucke ich jetzt nochmal durch. Wie war denn das eigentlich damals? Oder seid ihr so Leute, die sagen, okay, abgehakt, weitermachen? Matthias?
Ich habe das mal versucht, Bilanz zu ziehen. Und dann wusste ich aber nicht, was ich mit der Bilanz anfangen soll. Und seitdem spare ich mir das eigentlich. Also das ist ja, ich habe ja auch schon mal mich ausführlich darüber ausgelassen, dass ich jetzt nicht so ein großer Freund von Silvester bin und dass das im Grunde der einzige Tag ist im Jahr, wo ich verlässlich um 22 Uhr ins Bett gehe. Und das ist ja aber eigentlich der Tag, an dem bilanziert wird.
Ja.
Das hat übrigens einen Hintergrund, weil ich habe so viele desaströse Silvesterpartys erlebt in meinem Leben, dass ich dachte, nee, das ist beim besser sein.
Okay. Lassen.
Ja, aber also insofern, nee, ich, oder sagen wir mal, ich mache es jetzt nicht an so einem Datum fest. Mhm. Ich glaube, dass dann die Punkte, wo man sich das mal anguckt, was man so fabriziert hat in jeglicher Hinsicht. Das ist die suchen sich dann in gewisser Weise selbst.
Ah ja, ja.
Ganz unwichtig sind sie ja nicht.
Nee, nee, also wichtig.
Muss man das schon machen.
Ja, genau. Wie ist es bei dir, Paul? Also wenn du jetzt auf dein Jahr zurück, oder schaust du dann zurück, was so alles war, oder...
Eigentlich nicht so richtig, weil ich immer schon weiß, was dann kommt und was vor einem liegt. Jetzt in unserem Fall eben das Stück, was wir zusammen machen. Eigentlich, nein, bin grundsätzlich, glaube ich, nicht so der Zurückschauer. Ich gucke immer eher so um die nächste Ecke, was da so sein könnte.
Mhm.
Aber jetzt auf dem Weg hierher habe ich mich schon gefragt, was so war. Und habe dann gemerkt, dass so mit den Kindern, die in dem Alter sind, in dem sie sind, ganz viel mich beschäftigt, so durch was die so durchgehen natürlich. Und aber bei uns im Theater hatten wir auch diesen immensen Wasserschaden, wo innerhalb von 40 Minuten, glaube ich, 20.000 Liter Wasser, 40 Minuten in einem tropischen Platzregen sich auf unsere Bühne ergossen haben.
Das war in eurer Vorstellung?
Ja,
welche Vorstellung war das?
Ivanov.
Ja, Ivanov.
Ja. Und natürlich gucke ich jetzt auf die letzte Zeit, die wir hatten mit den ganzen Kulturkürzungen und den ganzen Demonstrationen, den Aktionen, die wir gemacht haben als BE, aber natürlich auch einfach in Solidarität. mit allen anderen Kulturinstitutionen und als Mitglied des Ensemblebündnisses Berlin sozusagen die ganze Anstrengung, die wir versucht haben zu unternehmen, das in die Öffentlichkeit zu bringen und zu versuchen, das zu noch ein bisschen daran zu schrauben.
Also du bringst jetzt auch wirklich so einen größeren Kontext mit rein. Also Kulturkürzung Berlin ist das eine, wenn man so in die Welt guckt, könnte einem irgendwie, also könnte man eigentlich nur verzweifeln.
Richtig.
Und dazu braucht es natürlich auch den Blick natürlich nicht zu verstellen und sich selbst nicht zu verstellen, aber so ein gesunder Eskapismus gehört auch dazu, ne? Oder? Wie ist das bei dir, Matthias? Ich meine, du bist ja jetzt auch nicht, du lebst ja auch nicht im luftleeren Raum. Gesunder Eskapismus, sagen sie, okay, man sorgt ja trotzdem irgendwie dafür, dass es einem gut geht, ohne dass man als egoistisch irgendwie sich beschreiben muss, oder?
Ja, das würde ja auch an all dem, was du jetzt eben beschrieben hast, an Missständen nichts ändern, wenn man das nicht täte.
Ja.
Insofern, und damit man handlungsfähig bleibt, auch darum ist es, glaube ich, notwendig, für sich selber natürlich sich seine Inseln so zu schaffen. Das heißt ja nicht, dass man bei all dem anderen wegguckt.
Nee, genau.
Das wüsste ich auch gar nicht, wie das funktionieren sollte.
Ja. Wenn man so in Kategorien wie Zeit denkt, ne? Also wir haben ja auch die ganze Woche immer wieder über Zeit gesprochen und wie schnell diese Zeit dann immer so vergeht und wie schnell dieses Jahr rum ist. Und das, ja, alter Spruch kennt man ja und es wird ja immer schneller und es ist doch, ne, je älter man wird und so. Wenn ihr in diesen Kategorien nachdenkt, also weiß ich nicht, vor einem Jahr war dies und jenes und das passiert, war das so wirklich so ein Wimpernschlag, das Jahr vorbei, oder hat sich das durch interessante Dinge gestreckt, also auf eine gute Weise gestreckt?
Ich finde, es ist wahnsinnig viel passiert. Ich denke dann immer, wie kann es sein, dass so viele verschiedene Dinge innerhalb von nur einem Jahr passieren? Und gleichzeitig denke ich, was, schon wieder die Steuererklärung machen? Also das sind so die Momente, wo es ein Wimpernschlag ist und viele andere Dinge, aber empfinde ich es schon als sehr reichhaltig und gestreckt.
Ja, eben. Also ich glaube auch, dass das ist ja nicht so eine, das ist ja nicht nur eine Bewegung, sondern da ist ja eine Dynamik drin. Also manchmal ganz unterschiedlich. Dinge, die sich während man sie macht, eher zäh anfühlen, verlieren dann an Bedeutung im Nachhinein. Das ist zum Beispiel ein interessanter Zeiteffekt, finde ich. Das ist, also ist ja nicht alles, auch was man jetzt arbeitsmäßig oder beruflich macht, macht einem gleich viel Spaß. Und manchmal langweilt man sich auch ein bisschen dabei. Und währenddessen denkt man dann, oh, die Zeit vergeht aber sehr, sehr langsam. Und dann hat man aber so einen Reinigungsmechanismus, dass das im Rückblick so zusammenschnurrt und unbedeutend wird und eine ganz kurze Episode. Das ist eigentlich, bin ich relativ dankbar dafür, dass ich so konstruiert bin.
Stimmt, dieser Reinigungsmechanismus ist genial.
Ja, das macht das menschliche Gehirn wirklich auf eine irre Weise. Ja.
Erinnert mich nur gerade an eine andere sehr gute Eigenschaft des Menschen, was eine Kollegin mir immer gesagt hat, ist, dass sie immer so faszinierend findet, dass der Mensch fast als einzigster Stoff überhaupt komplett immer zu jedem Zeitpunkt völlig abwaschbar ist. Was ich aber sehr interessant finde, auch ein Reinigungsmechanismus.
Abwaschbar inwiefern? Was heißt
das? Man kann sozusagen fast alles, selbst Sekundenkleber, einfach loswerden. Es ist irgendwann wieder weg.
Ach so.
Im Gegensatz zu vielen anderen Stoffen. Ja, es ist einfach dann weg.
Aha, okay.
Ich hatte mal einen alten Kollegen, der einen ganz tollen Satz gesagt hat, immer wenn es hektisch wurde und man dachte, man muss sich jetzt so wahnsinnig beeilen und Stress machen und so, hat er den sehr schönen Satz gesagt, langsam, langsam, wir haben keine Zeit.
Aha, okay.
Und der begleitet mich seitdem und ist tatsächlich, also lebenspraktisch, einer der besten Hinweise, die ich jemals bekommen habe.
Das ist ein toller Spruch.
Ja, der ist schön.
Ja, total. Wenn man jetzt so in die nächste Zukunft, bevor wir ins nächste Jahr gucken, was wir dann mit diesem kleinen Spiel machen, bei dir gibt es, du arbeitest durch quasi bis Silvester und dann am 1. Januar auch gleich wieder. Und bei dir gibt es, dich kann man sehen am 29., glaube ich, ne? Am 29. Dezember zusammen mit Anke Engelke.
Jawohl.
Wieder den, dritten Kurzschluss. Ja. Also das ist jetzt in Folge jedes Jahr den ersten Kurzschluss. Da habt ihr euch kennengelernt in in so einem Bankraum, ne? Also Automatenraum.
In so einem Vorraum von der Bank. Geldautomat kaputt.
Genau, Kurzschluss, man kommt nicht mehr raus. Zweite war
eine Turnhalle.
Eine Turnhalle, seid euch näher gekommen. Mhm. Also immer ein bisschen näher. Und jetzt, ich habe es schon gesehen, ich werde nicht zu viel spoilern, beziehungsweise sie besucht dich in Berlin und ihr werdet auf einer Terrasse ausgeschlossen, sozusagen. Und es eskaliert ein weiteres Mal auf die eine oder andere Weise. Hat das wieder Spaß gemacht?
Ja, das macht großen Spaß und das macht vor allem mit Anke auch großen Spaß. Also die ist ja einfach auch, das ist eher, also sagen wir mal so, meine Hauptaufgabe besteht in erster Linie darin, dass ich nicht dauernd lachen muss. Das ist, glaube ich, das ist die lustigste Frau, der ich je begegnet bin in meinem ganzen Leben. Und das ist dann, also ich muss mich sehr disziplinieren. Aber große
Aber das machst du, ich meine, das machst du, du bist ja Schauspieler, ne? Ist ja dann auch Berufsbeschreibung oder so, Jobbeschreibung. Ja,
also genau.
Nicht lachen.
Wenn auch sonst nichts, das schaffe ich.
Genau, das kann man am 29. Hast du die ersten beiden gesehen
eigentlich? Nein, leider nicht.
Kann man, glaube ich, gerne sehen. Kann man die noch nachgucken?
Aber kannst du das gut auf der Bühne nicht lachen?
Ah, ich bin legendär. Ich bin eine legendäre Lachwurzel.
Wirklich. Ich nehme mich auch.
Ja? Mhm. Ja, das kann heiter werden.
Ja.
Eieiei. Wir wissen immer noch nicht, also Sie wissen immer noch nicht, ich weiß es natürlich, was die beiden zu tun haben im nächsten Jahr. Das werden wir gleich aufklären. Ich hatte noch gerade, ach so, es gibt so ein Gerücht, ne? Also im Zusammenhang mit Kurzschluss, da steht ein Name eines Regisseurs, den man gar nicht kennt und dann plötzlich steht der Name nicht mehr da und es gibt jetzt wilde Gerüchte, ist es Bjarne Mädel oder ist es nicht Bjarne Mädel? Du hast jetzt die Chance, das aufzuklären, wirst es natürlich nicht tun.
Was, wer der Regisseur war?
Ja.
Ich hab's vergessen.
Er hat es vergessen.
Also ich weiß, es waren viele Leute da.
Ja. Irgendeiner davon wird Regie gemacht haben.
Ja, ich glaube, ja.
Jenta Lietenburn, wie auch immer, ja.
Ja.
Naja, gut, also wir werden...
Bjarne Mädel war auch da irgendwann, aber ich weiß jetzt nicht.
Ach nee, ja. Aha, interessant. Gut, Sie können weiter darüber grübeln oder googeln. Nein, googelt wird nicht in der Radiosendung. Wir machen jetzt eine kleine musikalische Pause und hören jetzt zumindest... wir hören die ganze Version, die ist gar nicht so lang von David Bowie und Sound and Vision.
So nämlich, zweiter Versuch.
Wir haben jetzt eine Version, die ist 1,50.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Lass mal Mikro auf und fahr ab, bitte, Sarah.
Ja.
Das ist die richtige.
Es geht doch.
Die ist 3 Minuten lang. Ja, also das ist eine sehr, sehr schöne Version von Sound and Vision. Auch David Bowie ist dabei. Es ist aber nicht genau die Version, die du meintest, Matthias, oder?
Es hätte ein schöner Abend werden können.
Pass auf, wir toppen das jetzt noch. Ja. Wir spielen jetzt das berühmte Spiel, von dem ich schon gesprochen habe, nämlich Zettel am Kopf. Ich lege mal kurz die Dings weg, weil ich glaube, das druckt durch und dann seht ihr was. Macht mal bitte die Augen zu. Ach nee, hast du schon gesehen? Ich glaube, das musst du festhalten.
Oh.
Und hier, ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. So. Okay.
Hält es?
Ja. Dann mal gucken, wenn nicht, musst du nachhelfen, halten, helfen.
Ja, okay.
Genau. Jetzt, Sie gucken sich an. Sie haben beide einen Zettel am Kopf. Ich habe sie, glaube ich, in der falsch
doch mich gerade, was das ist, was da drauf ist.
Na komm, das ist ganz leicht zu erkennen. Bei dir ist etwas Gezeichnetes, bei dir ist auch etwas Gezeichnetes.
Genau. Bin ich ein Mensch?
Nee. Also, ich kann ja manchmal ein bisschen nachhelfen. Nee, ich frage mal.
Ein Tier?
Nee, warte mal, wenn Nein beantwortet wird, bist du dran, Paul. Okay.
Bin ich ein Mensch?
Nein.
Ein Tier?
Nein. Also ich kann mal sagen, was menschliche Gestalt. Das ist, glaube ich, schon ein Hinweis.
Bin ich etwas Gezeichnetes?
Ja, aber nicht in Wirklichkeit. Das ist nur gezeichnet, weil ich keine Wirklichkeit zur Hand hatte.
Ach so, es ist ein wirkliches Etwas.
Ja.
Etwas, was in der Wirklichkeit vorkommt.
Ja.
Ein Tier?
Nein. Matthias?
Bin ich eine fiktive Person?
Ja. Also die einen sagen so, die anderen so. Aber ich würde sagen, es ist fiktiv.
Bin ich eine literarische Figur?
Auch.
Darf man bei auch weitermachen?
Ja.
Okay. bin ich eine moderne Figur oder bin ich eine historische Figur?
Zeitlos.
Das heißt, die...
Ja, zeitlos, ewig.
Boah.
Ja.
Habe ich was mit Religion zu tun?
Ja. Der Gesichtsausdruck, er würde es gerne glauben, aber er traut sich nicht, es auszusprechen.
Ja, ich meine, man kann, also, ja, ja. Da kann man sich ja mächtig in die Nesseln
setzen. Ja, ja. Nur dich das sagen zu hören.
Was denn?
Ich darf es nicht sagen, das ist ja das Rätsel.
Stress. Mach du mal weiter, Paul, bitte. Gerade.
Also gut, ich bin eine etwas Reales, aber kein Tier, also kein Mensch. Ich bin nicht eine Sache?
Jein, also du bist schon, also du bist kein Mensch, aber du bist vielleicht menschlich.
Ah, ist es ein Teil eines
ja.
Menschen?
Ja.
Ein Teil eines Menschen. Ein Körperteil eines
ja.
Menschen? Tja.
Ja.
Ein Knie?
Nein. Ey. Also Matthias will hier die Antwort vom Publikum haben. Wehe.
Was war das Letzte, was du...
Ein Teil, ich habe gefragt, ob ich ein Knie bin.
Genau. Matthias.
Also ich bin ein zeitloses Wesen.
Ja.
Das sagen wir religiösen Charakters.
Ja.
Nicht ein Gott.
Du hast gerade nicht gesagt, bin ich Gott? Hast du nicht gesagt, ne?
Nein, er hat gesagt, bin ich ein Gott?
Bin ich ein Gott? Nein.
Mhm. Schade.
Okay.
bin ich Gott?
Ja. Ist das Körperteil am oberen Teil des Körpers angebracht?
Ja.
Oh. Okay. Bin ich ein Bauch?
Nein. Nein.
Bin ich ein Geist?
Nein.
Bin ich ein Arm?
Nein. Aber warm.
Ah.
Nee,
also nein.
Ja, genau.
Bin ich ein Engel?
Nein.
Doch.
Warum?
Naja, die einen sagen so, ja, irgendwie vielleicht... ja.
Man hört es so und so.
Ja. Man
hört es so und so. Bin ich ein... ist das angebracht jenseits des Unterarmes?
Also ja.
Ja. Ist das angebracht ab jenseits der Handgelenke?
Ja.
Ist das angebracht jenseits des Handrückens?
Jenseits des Handrückens?
Also ab dem Handrücken. Ab dem Handrücken abwärts,
wenn ich die Hand nach unten halte. Nimm doch einfach die Hand. Also du hast sie jetzt gar nicht...
Okay, was ist... Bin ich eine Hand?
Ja, aber in einer bestimmten Darreichungsform.
Oh. Bin ich ein Stinkefinger?
Nein.
Bin ich... Eine.
Du bist nicht dran.
Bin ich materialisiert oder bin ich Luft, Gas?
Nee, also ich meine, man kann es immer nicht überprüfen, aber du bist nicht Gas. Nee, ist schon, glaube ich, leibhaftig.
Oh.
Das war jetzt, glaube ich, schon ein großer Spruch, den ich gerade gemacht habe, leibhaftig.
War
schon eigentlich fast die Lösung, ne? Willst du auflösen?
Der Leibhaftige?
Ja. Genannt der? Ja.
Oh, warum?
Darüber reden wir gleich.
Was? Warum?
Du kannst, darüber reden wir gleich. Du musst aber noch deins auflösen.
Okay,
bitte.
Gut. Bin ich eine Faust?
Ja. Eine so, Faust. Und jetzt bringen wir die beiden mal zusammen.
Mhm.
Eine Faust und ein Teufel?
Sind Faust und Mephisto.
Faust und Mephisto. Herzlichen Glückwunsch.
Oh.
War schon sehr, sehr dämlich angestellt, oder?
Nee, ich fand das total gut.
Ja? Also,
ja, ich fand das sehr, sehr schön. Ihr dürft die Zettel abnehmen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt Ja, also ich habe mir überdacht.
Sieht aus wie ein Schwein, Entschuldigung.
Entschuldigung, ich habe das selber also gezeichnet.
Es ist ja Radio, aber deshalb muss man es erklären.
Ein Schwein hat doch keine Hörner.
Nee, ich war am Anfang auch irritiert. Aber das finde ich irre gut gemalt, die Faust.
Das habe ich aus dem Internet abgezeichnet.
Abgepaust.
Ja, hätte ich eigentlich machen können, stimmt. Also ich habe gedacht, weil das Naheliegendste zu machen, fand ich zu einfach. Wir können jetzt mal auflösen. Ihr werdet zusammen spielen im BE Warten auf Godot. Wann ist Premiere? Im April, ne?
11.
Das heißt,
April.
11. April. Ja. Das ist ein Stück des irischen Dramatikers und Genies Samuel Beckett. Warten auf Godot, ikonisches Stück, und ihr spielt Wladimir und Estragon. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt Wladimir und Estragon nehme, ist ja Quatsch, weil es
zu
einfach
zu zeichnen.
Schwer zu zeichnen. Ja. Und außerdem zu leicht zu raten. Also weil
Wladimir
dann der Link.
Vor allem. Ja.
Ja. Genau. Vielleicht erzählt ihr mal kurz. Und deswegen dachte ich, du hast schon mal Mephisto gespielt und hast den Faust bekommen, den Theaterpreis, und du bist eine faustischer Geist. Hast du schon mal Faust gespielt?
Nein.
Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme das einfach, also, weil das auch eine interessante Paarung ist.
Ja, hat doch super funktioniert.
So, erzählt mal, also dieses, ihr müsst jetzt, das Stück ist, geht darum, zwei Menschen, nämlich Wladimir und Estragon, warten auf Godot. Und der kommt nicht. Das ist quasi der Running Gag.
Damit ist der Inhalt des Stücks im Großen und Ganzen beschrieben.
Ja, so ist es. Perfekt erklärt.
Gut.
Ja.
Und es ist immer im gleichen Setting, steht ein Baum da, und ich glaube, das darf auch nie verändert werden, dieses Bühnenbild. Und das Interessante ist, wenn man sich mit diesem Stück beschäftigt, das werden wir jetzt natürlich nicht so intensiv machen, ist, dass es Philosophen gibt, dass es Theaterwissenschaftler gibt, dass es Literaturwissenschaftler gibt, die sagen, was ist dieses Godot, auf das sie warten? Oder der, ist das Gott oder ist es, weiß ich nicht, ist es... Und ich denke immer, Samuel Beckett, der würde sich totlachen darüber, über diese Diskussion, oder? Also man...
Ja, das ist ja oft auch das Kennzeichen großer literarischer Texte, dass sie sich so einer eindeutigen Deutung eben widersetzen. Und immer wenn Versuche unternommen werden, die dann zu treffen, dann funktioniert das irgendwie nicht so. Ja, vielleicht ist es ja auch so beabsichtigt, dass man sich das gefährlich selber zu überlegen hat.
Ja.
Oder sowas für sich selber zu übersetzen hat. So würde ich es dann eher empfinden.
Ja.
Aber es ist natürlich, es ist ja auch erstaunlich, dass das ist, glaube ich, eins der großen, wenn nicht das größte Bühnenwerk des letzten Jahrhunderts, sagen wir mal, und das populärste auch, obwohl es eigentlich streng genommen, wie wir eben schon gemerkt haben, man eigentlich nicht sagen kann, worum es geht. Und nur ist das immer ein Problem. Also wenn Schauspieler erklären sollen, worum es in einem Stück oder in einem Film geht, das sie produzieren, das führt meistens zu einem Desaster. Aber in dem Fall jetzt tatsächlich auch, kann man es wirklich nicht so bestimmen. Sondern wahrscheinlich liegt unter anderem der Reiz, sich das anzuschauen, darin, dass man währenddessen darüber nachdenkt, worum es eigentlich geht.
Ja, Luc Perceval wird es inszenieren. Habt ihr beide das Stück schon mal gespielt oder ist das für euch auch jeweils?
Also ich sowieso nicht. Paul ist ja deutlich theatererfahrener als ich. Und das ist sowas, was man immer gerne mal spielen möchte und was einem aber wahrscheinlich auch nur einmal begegnet.
Okay.
So, insofern müssen wir uns Mühe geben.
Ja.
Absolut, ja. Ich habe es auch noch nie gespielt. Ja.
Wer ist wer?
Eigentlich,
wer ist wer bei euch?
Matthias ist Estragon.
Mhm.
Und ich spiele Wladimir.
Mhm. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ich wollte nur sagen, das ist dann auch meine erste. Ich habe schon mal ein Beckett gemacht mit Katie Mitchell. Aber das war so eine andere Welt. Ich habe das Gefühl, es ist meine erste wirkliche Begegnung mit Beckett, die jetzt da stattfindet. Bin auch irre gespannt. Und ich habe schon Matthias erzählt, ich habe das Stück jetzt einige Male gelesen, habe jedes Mal wieder das Gefühl, ich lese ein neues Stück. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, was davor da stattgefunden hat. Das finde ich eigentlich absolut großartig, weil sie ja einfach nur die ganze Zeit warten und auch teilweise fast ähnliche Dialoge haben.
Genau, du hast eben gerade absolut großartig gesagt, man könnte auch absurd großartig verstehen. Und das ist es ja auch.
Das ist es.
Absurd großartig.
Ja.
Das werdet ihr gemeinsam machen und wir müssen uns das alle angucken. Also das heißt, wir wollen uns das alle angucken.
So nämlich.
Ja. Und wir haben jetzt gar keine Zeit mehr, weil das jetzt ist die Stunde schon rum. Stellt euch das mal vor.
Ja, nein.
Doch, es ist die Wahrheit.
Ein Wimpernschlag
gewesen. Und es war so schön, dass ihr da wart. Und wir freuen uns, dass wir euch sehen, euch beide.
Dankeschön.
Matthias
vielen Dank.
Und Frau Herbig.
Und frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten. Und wir spielen aber jetzt noch eine Musik, die du mitgebracht hast, nämlich Ray. Ich habe erst gesagt, er wünscht sich Genesis. Sehr interessant.
Nee.
Weil du hast Genesis. Dachte ich, aha, den Song von Genesis. Und Paul Herbig wünscht sich Genesis, die Band Genesis.
Stimmt ja. Aber gar nicht. Ne?
Nee.
Das warum ist, denn nicht?
Weil es nicht Genesis ist.
Ach so.
Ist. Ja. Warum denn nicht?
Ja, aber
nicht?
Weil du das so sagst, warum soll denn Paul sich nicht Genesis?
Nee, aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, er wünscht sich irgendwas anderes. Und genau was anderes ist das auch. Ja,
lass
kurz
ihn doch.
Sagen,
und
lass
das,
ihn doch.
Das Stück heißt Genesis.
Das Stück heißt Genesis und ist von Ray.
Genau.
Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Es war ein großes Vergnügen. Dankeschön.
Dankeschön. Danke für die Einladung.
Dankeschön.